Hallo ihr Lieben, willkommen bei meinem Podcast Geil Ankommen. Mein Name ist Anja Mack und in diesem Podcast geht es darum, Bewusstsein für das Thema Sexualität zu schaffen, zu inspirieren. Es geht um authentische Sexualität und es geht um alle Themen, die inspirieren, von A bis Z.
Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder da seid. Und heute habe ich die wundervolle Irina Lefay bei mir. Sie arbeitet im Escort. Liebe Irina, du darfst dich gerne mal vorstellen, weil bestimmt habe ich ganz viel vergessen, was du nebenbei noch alles machst.
Also ich wohne in Frankfurt und ich studiere Soziologie, habe gerade meinen Bachelor gemacht. Davor habe ich noch eine Ausbildung zur Goldschmiedin gemacht. Und ich habe außerdem noch eine kleine Escort-Agentur. Und arbeite selber noch als Escort.
Wie kamst du in die Escort-Agentur oder überhaupt zum Escort?
Ich habe während meiner Ausbildung zur Goldschmiedin in einem Stripclub angefangen zu arbeiten, weil ich fand irgendwie alle Berufe so mit Erotik und ich fand es immer sehr spannend. Also auch Escort, das hat mich schon immer sehr fasziniert. Und es war so der erste Step, weil das Strippen ist ja so ein bisschen, ja, man wird ja nicht angefasst, ist so, du tanzt nur. Und das wusste ja auch keiner. Und dann ist es so der erste Step, den man so geht, okay, man traut sich so ein bisschen rein, tastet sich ein bisschen ran. Und dann, wo ich entschieden habe, dass ich studieren möchte, habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt probiere ich das mit dem Escort. Und dann, habe ich angefangen mit Escort.
Klingt gut. Wie bist du aufgewachsen? Weil ich meine, ich komme ja aus dem Land, aus dem Kaff, bei uns war Sexualität. Klar, wir hatten Tiere, da war das so ein bisschen normal. Aber so Sexualität, das war für uns so, gibt's nicht. Wir haben es zwar alle, aber wir reden nicht drüber und es gibt's einfach nicht. Ich musste mich da selber rantasten. Also so kam ich ja auch in die Branche rein und habe mich viel ausprobiert. War das bei dir ähnlich oder wie hast du deinen Weg gefunden?
Meine Eltern, die sind sehr, aufgeschlossen. Also die haben da ganz offen mit uns drüber geredet. Und auch ansonsten, ich bin auch nicht in Frankfurt aufgewachsen, also ich bin auch eher in so einer Kleinstadt aufgewachsen. Aber also, es war jetzt nicht so, dass man da nicht drüber geredet hat, also, es war schon, Thema. Aber natürlich Sexarbeit und sowas, das ist ja was, worüber man eigentlich nicht redet. Und es ist ja auch irgendwie alles ein bisschen so, hat sowas Verruchtes und sowas, ist irgendwie in so einem Grenzbereich. Und deswegen war es eben auch so, dass ich das erstmal mit dem Stripclub niemandem gesagt habe. Und dann auch, wo ich Escort angefangen hatte, dann habe ich auch erstmal ein bisschen geguckt bei Agenturen, habe bei einer angefangen, das war eine eher günstige Agentur, weil es da einfach sehr schnell ging. Also da konnte man irgendwie sich anmelden und dann hat man direkt ein Fotoshooting bekommen und dann ging es direkt los und das waren auch so Stundentermine. Und dann habe ich schnell gemerkt, okay, das ist jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe, aber theoretisch der Beruf an sich schon. Und dann habe ich eben andere Agenturen angeschrieben und habe auch mehrere getroffen und habe mir dann eben die rausgesucht, wo ich wirklich das beste Gefühl hatte und habe die verglichen. Also habe da schon mir genug Infos eingeholt, sodass es dann passt. Und dann war ich auch super glücklich bei der Agentur und bin da geblieben, bis eben ich dann independent geworden bin und dann eben meine eigene Agentur habe. Aber also Corona war halt echt, ich habe 2019 angefangen, die komplette Seite zu machen, das ganze SEO-Management und so. Und dann kam halt Corona und es war so, in Hessen war es einfach durchgehend geschlossen alles. Und deswegen muss ich jetzt wieder anfangen, das alles ein bisschen aufzubauen. Und hoffentlich bleibt es mit Corona so, dass es jetzt langsam so, ja.
Wir sind übersichtlich, was das angeht. Wie hast du am Anfang das wahrgenommen? Weil ich habe das war ja auch so wahrgenommen. Du kommst in der Escort-Agentur, hast erstmal keine Ahnung. Und dann hast du quasi wirklich die nur Stundentermine machen. Und später kommst du dann an die besseren Agenturen. Woran würdest du heute festmachen, was macht eine gute Agentur aus? Für die jetzt starten wollen oder die sagen, boah, das interessiert mich.
Zum einen, dass eben auf der Webseite Impressum vorhanden ist. Weil ich hatte jetzt wieder einen Fall, es hat sich eine Frau bei mir beworben. Und die war bei einer Agentur, die Bilder sind noch auf der Seite. Wir haben geguckt, die haben keinen Vertrag gemacht. Vom Prostituiertenschutzgesetz hat er auch nichts erwähnt von dieser Anmeldung. Und es steht eine Limited aus Irland drin. Das heißt, du kannst sie nicht mal abmalen. Du weißt nicht, wie der Typ heißt. Die hat nichts, die war ganz jung, hat also 18 gerade und hat gesagt, die kriegt die Bilder nicht wieder. Und das sind halt so Sachen, und das habe ich schon mehrmals gehört von Frauen, die sich dann bei mir beworben hatten. Oder eben auch so Sachen, dass sie zu Kunden geschickt wurden, wo dann irgendwie der Kunde irgendwas wollte, was sie gar nicht anbietet oder was sie gar nicht, ne? Und dann stehst du da als Frau und vielleicht auch gerade als Anfängerin bist du total überfordert mit der Situation und dann da irgendwie deinen Willen durchzusetzen oder deine Rechte durchzusetzen und deine Bedürfnisse zu ja, verteidigen, ist dann super schwer in so einer Situation, ja, und dann dieser, einfach dieser psychische Druck, und dann macht man vielleicht Sachen mit, also mein erstes Date war auch so, der Kunde hat das Kondom abgezogen, ja, und dann habe ich das dem, der Escortleitung gesagt, und ja, der hat es dann so runtergespielt, das musst du doch merken, das hat er doch, also das kann doch nicht sein, das kann nicht sein, also, und dann, ja, hat er am nächsten Tag eine andere Freundin geschickt, und dann denke ich mir so, also, wenn das ein Kunde einmal macht, da schickst du keine andere Frau hin, außer es geht dir halt nur ums Geld, und es, ja, ist halt einfach, ne, ich meine, es gibt natürlich auch immer schwarze Schafe, und wenn man halt in der Situation ist, kann es halt schnell zu Grenzüberschreitungen kommen, und das ist halt die Gefahr, und deswegen ist es wichtig, eine gute Agentur zu haben, mit der man halt, ne, sicher zusammenarbeiten kann und eben auch Sachen erzählen kann oder auch Fragen stellen kann, und ja, ich würde zum einen, wenn ich mir die Seite angucke, genau, das Impressum eben, und gucken, ob die auch über das Prostituierten-Schutzgesetz, also ob die das irgendwo erwähnt haben, dann auch, wie die Seite gestaltet ist, ne? Also wenn man jetzt so die Fotos sieht und es alles sehr austauschbar wirkt oder auch sehr bearbeitet, dann würde ich da ein bisschen ja, vorsichtig sein. Und eben, wenn ich mich jetzt, ich würde halt eine E-Mail schreiben oder anrufen und dann eben gucken, wie die Person, ne, wie viele Infos gibt, was eben, ob der Vertrag, ob es einen Vertrag gibt, was in dem Vertrag drinsteht. Also es gibt auch Agenturen, die irgendwie Fotoshootings mit den Frauen machen, und die Frauen müssen die sogar selber bezahlen, dürfen die Fotos aber nicht bei anderen Agenturen benutzen. Also hatte ich auch schon, die kam mit ihren Fotos und dann schreibt mir irgendwann die Agentur, wir haben einen Vertrag gemacht, die darf die Fotos nicht woanders benutzen. Dann habe ich sie gefragt, hey, hast du die nicht selbst bezahlt? Doch, die muss ich selbst bezahlen, das sind meine. Und dann denke ich mir so, okay, das ist eigentlich auch nicht rechtlich so ganz, glaube ich.
Ja, aber auch mal. So ging es mir auch mal, da stehst du da und denkst, jetzt haben die Fotos, und dann werden die so bearbeitet, dass du denkst, boah, das bin gar nicht mehr ich, du bist so schlank, und dann wirst du dann, klar, den Künstlernamen kriegen sie alle, aber dann wirst du im Alter noch so reduziert, dass du denkst, das kauft mir noch jemand ab, aber okay, wenn ihr meint. Und das ist ja auch, glaubst du, das ist ein Klischee? Es ist ein Klischee, dass du gehst zu einer Escort-Agentur und musst alles, oder zum Kunden, und musst alles machen, was der möchte. Also das bin ich so oft gefragt worden, dass die sagt, ja, aber du musst doch dann alles machen, was du möchtest, oder kann ich den Kunden ablehnen?
Ja, das ist total das Klischee. Also deswegen, wenn ich jetzt Kundenanfragen habe, ich frage die auch genau, und wenn die jetzt irgendwie zum Beispiel Analsex sagen, dann, ich weiß ja, welche Damen es anbieten, dann sage ich trotzdem immer dazu, das hängt von der Chemie ab, das ist was, wo man sich fallen lassen kann, was auch sehr schmerzhaft sein kann, wenn man es nicht, also ne, wenn es nicht gut läuft, das kann man nicht garantieren. Ne? Und sie bietet das zwar, hallo, bietet das zwar theoretisch an, immer bitte runterschätzen. Aber man kann es nicht garantieren, und ich, ne, es ist auch, steht auch auf der Seite extra mit drauf, das Date kann auch abgebrochen werden, also auch von seiner Seite, ne? Und ich meine, das ist immer noch was sehr Intimes, Zwischenmenschliches, was man da aufbaut, und da muss man sich auch wohlfühlen, und es ist eben ganz gefährlich, wenn man was macht, was man nicht wirklich will, und dann verliert man auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen, die Selbstliebe, und das ist das Gefährliche in dem Job, wenn man immer wieder in Situationen gerät, wo man irgendwas machen muss, was man nicht möchte, irgendwie, ja, die Grenzen immer weiter aufgeweicht werden, und ja, das nutzen halt eben so schwarze Schafe in dieser Branche aus, sage ich mal, wobei wahrscheinlich im Escort eigentlich noch geht, würde ich sagen, mittlerweile. Also es gibt viele gute Agenturen, und dadurch, dass viel Aufklärung geleistet wird, wie jetzt auch zum Beispiel von dir, ja, ne, wissen Frauen mittlerweile ein bisschen besser, dass, ne, es gewisse Gesetze gibt. Also es gibt ja auch ganz viele, die sich gar nicht bewusst sind, dass man das versteuern muss. Also die so ganz entsetzt sind, dass, also so, dass es überhaupt, dass man es anmelden muss, dass es irgendwie ein legaler Beruf ist. Und deswegen, da ist auf jeden Fall noch viel ja, zu tun. Okay. Aber ja, ich habe vorher auch eine gehört, die hat eine eher dunklere Hautfarbe gehabt, und dann wurde die so fast weiß gemacht, weißt du? Und das ist so, also ich, ja, also ja, da gibt es schon.
So realitätsfern meinst du, das muss schon auch der Wahrheit entsprechen, weil du willst ja auch, du gehst ja auch nicht hin und sagst, okay, ich biete, ja, wie du sagst, ich biete jetzt jemand an, und die ist ganz hellhäutig, und plötzlich komme ich da hin und denke mir, Foto, Realität, da sind wir schon wieder bei Social Media.
Also, ne, wenn die Frau da hinkommt und irgendwie das Gefühl hat, auf den Bildern ist sie irgendwie, keine Ahnung, 10 Kilo schlanker und hat Doppel-D-Brüste, dann kommt sie da hin und weiß, also, ne, das gibt einem selbst auch kein gutes Gefühl. Also, ich meine, klar, jeder bearbeitet die Bilder ein bisschen, dann das Licht wird ein bisschen geändert, ein bisschen Weichzeichner oder whatever, ne. Das ist ja bei jeder Fotografie so, dass der Fotograf dann auch so ein bisschen seinen Stil auch irgendwie reinbringen will. Aber ich sage auch immer deutlich, hier wird nichts verändert, irgendwie körperlich, dass der Körper, ne, der schickt mir die dann vorher immer, bei uns, also bei mir und den meisten Frauen, die Seite fotografiert hat, und dann sage ich auch immer, wenn mir das zu viel ist, dann musst du rausnehmen. Das sieht zu, das ne, jetzt nicht so viel Weichzeichner, weil viele Fotografen mögen so sehr diesen Weichzeichner. Und das, ne, also ich meine, wenn man so ein Muttermal wegmacht oder sagt, das Tattoo oder aber jetzt irgendwie da, dass dann halber ein neuer Mensch gebastelt wird, auf gar keinen Fall, weil der Kunde, also es geht ja eben auch nicht nur um das Aussehen. Ich meine, jeder setzt sich auf dem Foto schön in Szene, aber es geht ja auch um das Ganze drumherum. Es geht ja um die Gesamterfahrung und das bringt doch überhaupt nichts, wenn die schon startet mit so einer Erfahrung, dass der echt denkt, wer ist denn das, die da kommt? Und deswegen, ja, finde ich das auch sehr wichtig, dass man versucht, das authentisch zu machen. Deswegen habe ich auch zum Beispiel in den Z-Cards, dass die Frauen so ein bisschen Text über sich schreiben können, dass man eben so ein bisschen mehr den ganzen Menschen wahrnimmt oder so Sachen, was sie gerne liest, was einfach, damit man ein bisschen mehr Eckpunkte hat, als jetzt nur, sie ist so groß, sie wiegt so viel, ihre Haare sind blond und lang und ihre Brüste sind 70C.
Das ist so der klassische Standard, da habe ich am Anfang auch gedacht, so, oh, das ist ja schon mal toll, dann kriegst du erstmal die Liste von der Agentur, so, was willst du alles machen? Und wenn du anfängst, denkst du dir, darf ich dir jetzt fragen, was das eigentlich alles heißt? So diese ganzen Abkürzungen, die manche Sachen hast du selber nie gehört. Klar bist du offen und hast schon viel experimentiert. Ja. Manche Sachen sind dann auch echt nochmal eine Hausnummer. Das ist wie so eine Einkaufsliste.
Ja.
Aber weil du vorhin gesagt hast, diese Grenzen, dass die Grenzen dann aufweichen und manche ja gar nicht wissen, wo liegen eigentlich meine Grenzen, hatte das für dich jetzt einen positiven Effekt? Wobei du gesagt hast, hey, ich habe im Stripclub angefangen, ich bin dann in Escort gegangen, dass du das Gefühl hast, du bist noch selbstbewusster damit geworden, hast dich besser kennengelernt?
Ich muss tatsächlich sagen, also im Stripclub und meine beste Freundin hat dann auch eine kurze Zeit da gearbeitet und sie hat es auch so empfunden, dass wir im Stripclub die Erfahrung gemacht haben, dass wir Nein sagen. Also dass Frauen Nein sagen, so können, dass es eingehalten wird. Man denkt so, gerade im Stripclub, im Rotlichtviertel, fast alle sind betrunken und ne, zum Teil sexualisierte Atmosphäre da. Man geht irgendwie so davon aus, dass da super viele Grenzüberschreitungen stattfinden. Aber es war tatsächlich so, die Betreiber haben uns ganz deutlich gesagt, hier, das sind die Regeln, ihr, ne, eure Regeln sind wichtig. Wenn irgendwas ist, macht den Vorhang auf. Der sitzt hier davor, also da ist immer einer direkt davor. Wenn was ist, direkt raus, dann, ne, also du bist nicht allein. Und deswegen hatte man da so ein sicheres Gefühl, wenn man jetzt Nein sagt, dass man nicht irgendwie, ja, weil wenn man einmal Nein sagt und dann das nicht durchgesetzt bekommt und das überschritten wird, das ist, glaube ich, eine unglaublich traumatisierende Erfahrung, wenn, ne, gerade wenn man schon Nein gesagt hat. Und ich habe tatsächlich nur einen Kunden dreimal verwarnen müssen. Ich habe gesagt, bei der dritten Verwarnung, wenn du jetzt nicht die Finger von meinen Brüsten lässt, dann mache ich den Vorhang auf. Und der war halt sehr betrunken. Und der hatte mir ständig gesagt, ja, soll ich dir mehr geben, soll ich das machen? Und ich habe gesagt, nee, ich möchte es einfach nicht. Und gerade, weil ich schon gesagt habe, ich möchte es nicht, wäre es mir dann auch egal gewesen, wenn er gesagt hätte, ich gebe dir 1.000 Euro. Einfach aus Prinzip so, du musst einfach meine Grenze anerkennen. Und dann hat er sich auch super entschuldigt und dann war es auch in Ordnung. Aber das hat mir sehr geholfen, also auch für den Escort, dass man sich einfach Gedanken macht, okay, was ist für mich okay, was mag ich, was möchte ich und was möchte ich nicht. Und dass man das eben auch kommunizieren kann und dass es eben akzeptiert wird und respektiert wird.
Glaubst du, dass es deswegen so ein großes Tabu ist, weil wir einfach nicht gelernt haben, sexuell darüber zu sprechen und weil es uns Frauen ja eigentlich erst seit den 70ern erlaubt ist, überhaupt Berufe auszuüben, wählen zu gehen, in die Mode zu gehen, Berufe zu machen, die uns Spaß machen und uns halt wirklich auszuleben, dass das Thema Sexualität so tabuisiert ist?
Ja, das ist bestimmt. Also ich habe ja auch Gender Studies studiert als Nebenfach, da war eben auch sehr viel Männlichkeitsforschung, feministische Theorie und auch Care-Arbeit, also nur so ganz viele Spektrum, also aus dem Spektrum, was sich halt mit Geschlechtergerechtigkeit beschäftigt. Und natürlich hat es einen Einfluss darauf. Und also ich persönlich muss auch sagen, die Erfahrung, wo ich sagen würde, das war schon sexueller Missbrauch teilweise, die habe ich privat erlebt. Ich habe auf meiner Arbeit noch nie respektloses Verhalten. Ich meine, gut, ich bin vielleicht da auch privilegiert, aber ich habe auch nicht in dem High-Class-Escort angefangen. Ich habe auch im Stripclub gearbeitet, wo die Kunden hingehen, die in den Bordellen nebenan Sex kaufen. Oder, ne, also von daher, ja, klar, ne, ich suche mir jetzt meine Kunden besser aus. Ich bin auch geoutet, also das wissen alle von mir. Das nimmt auch nochmal einen enormen Druck raus. Dadurch hat man nicht noch ständig diesen psychischen, sozialen Druck irgendwie, weil man sich einfach denkt, okay, fuck it, ich mache das gerne und wer es nicht akzeptiert, scheiß drauf. Aber da muss man halt erstmal hinkommen und viele haben die Möglichkeit nicht. Ja. Auch gerade Frauen zum Beispiel, die sagen, sie studieren Psychologie und möchten als Psychiaterin arbeiten, die haben Angst, wenn das rauskommt, dass sie nicht die Zulassung kriegen, weil das als psychisch instabil gewertet wird. Also obwohl es legal ist und die sind dann total panisch, dass sie halt, ne, und das hast du dann auch noch als Druck, also von außen. Und ja, deswegen, ich glaube schon, dass das alles so ein bisschen eine Rolle spielt und dass man eben auch gerade in privaten Beziehungen, wenn man dann irgendwas mit einem hat, selbst wenn es nur ein One-Night-Stand ist, aber die andere Person drängt einen dann so ein bisschen, so nicht so aggressiv, jetzt, dass sie irgendwie versucht, dich zu vergewaltigen oder so, aber dass sie dich so ein bisschen, ach komm schon, und was war das so schön?
Ich stell dich nicht so an.
Ja, genau. Und dann als Frau ist es so super, weil man auch so empathisch meistens ist. Dann so super schwer auch der anderen Person, so wenn man dann so sagt, nee, ich möchte nicht. Wieso magst du mich denn nicht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und dann ist es so diese, du hast dann so das Bedürfnis, okay, ich will der anderen Person auch nicht wehtun oder so. Und dann denkst du dir so, ach komm, ne? Und das passiert, glaube ich, häufiger, als man denkt. Und man nimmt es gar nicht so wahr, dass das eigentlich, ne? Aber man fühlt sich dann irgendwie danach so ein bisschen, ja, und denkt sich so, das war eigentlich nicht das, was ich wollte.
Ich habe das ständig gemacht, in privaten Beziehungen, im beruflichen, weil ich das nie gelernt habe. Mir hat nie jemand gezeigt, wie man Grenzen setzt. Weißt du, wo ich meine Grenzen setzen gelernt habe? Als ich im Hardcore-Fetischclub unterwegs war und die Männer mir erklärt haben, Anja, deine Körpersprache spricht eindeutig Nein, spricht Panik, spricht Angst. Und die konnten mir das so genau erklären. Und ich habe so gerne Zeit da verbracht, weil ich so viel gelernt habe, weißt du? Für mich war das die größte Entwicklung, die ich gemacht habe. Aber nicht jeder erlebt es so. Manche wachsen da ja auch rein, so wie du sagst. Aber ich mache das jetzt, weil ich Geldprobleme habe und die trauen sich nie zu outen. Wie war das für dich? War das, weil du gesagt hast, der Druck fällt ab? Hattest du das Gefühl, boah, endlich kann ich frei leben und machen und sagen, was ich mache?
Ich muss tatsächlich sagen, mich zu outen war so echt, ich weiß jetzt nicht, ob es eine der besten Entscheidungen meines Lebens war, aber auf jeden Fall unter den Top 5, weil es das Verhältnis zu meiner Familie enorm verbessert hat. Also ich hatte vorher schon ein sehr enges Verhältnis zu meiner Familie, aber halt auch immer wieder so Spannung, ne? Gerade zwischen Mama und Tochter ist es dann so ein bisschen. Meine Mama, die ist immer, hat immer sehr großen so Beschützerinstinkt, ja. Und es war schon so, wo ich für 3 Monate nach Norwegen war, ne, dann hat sie das wohl mitgenommen, dass ich ja so weit weg bin. Und sie, ja, macht sich halt immer sehr viel Sorgen. Und deswegen habe ich das mit dem Stripclub auch nicht erzählt. Und habe auch das mit dem Escort erstmal nicht erzählt, weil ich so wusste, wenn ich jetzt mit meinen Eltern das teile, wenn ich noch gar nicht so sicher drin bin, mich noch nicht sortiert habe und die fangen an, dann sich ständig Sorgen zu machen, dann werde ich eben auch, um meinen Eltern diese Last zu nehmen, damit vielleicht aufhören. Ja. Und nachdem ich so ein Jahr das gemacht habe, mir so klar wurde, ey, irgendwie, ja, magst du das so gerne, du wirst es auf jeden Fall weitermachen. Und ja, dann habe ich so gemerkt, dass es mich auf lange Sicht kaputt gemacht hätte, wenn ich das meinen Eltern nicht erzählt hätte, weil ich hätte sie ständig anlügen müssen. Und ich habe schon so eine Distanzierung empfunden, dass zum Beispiel ich sie dann anlügen muss, wo ich bin und das immer so ein bisschen, ne, und sie eigentlich nicht anlügen will, dann habe ich immer schlechter gelogen und so mir ganz absurde Sachen ausgedacht, dass meine Mutter dann irgendwann zu mir kam und gesagt, sag mal, ich hatte einen ganz komischen Traum. Ich habe geträumt, du würdest als Escort arbeiten. Also so richtig geile, subtile Einleitung. Und dann, ja, habe ich sie halt gesagt. Also es war so für uns beide, sie hat mir so die Chance gegeben, willst du es sagen? Aber eigentlich will sie es nicht mir unterstellen. Und dann, ja, war sie natürlich erstmal, ja, wie Mütter dann so sind. Oh Gott, also ne, erstmal so alle Horrorszenarien sich vorgestellt und fand das ganz schlimm. Und mein Papa fand es eigentlich noch schlimmer, dass ich sie angelogen habe. Und ja, also der war relativ relaxed. Aber mittlerweile, also es war da so ein kleiner Prozess, am Anfang war meine Mama immer noch so, dass sie mal so Nebensätze, so, ja und, wie sieht's aus, willst du nicht mal was Vernünftiges machen? Ich so, Mama, ich mach was Vernünftiges, das macht mich glücklich, das ist das Vernünftigste, was man machen kann. Und ja, mittlerweile ist es so, dass sie das auch Freunden erzählt, dass sie es allen Leuten erzählt, dass sie da ganz stolz drauf ist, dass sie auch, sogar meine Oma weiß es und meine Mama verteidigt es auch, ne? Wenn jetzt jemand, zum Beispiel meine Tante oder so, was dagegen sagt, dann sagt mir, also, ne, dann ergreift meine Mama meine Partei, weil sie mittlerweile sagt, ich bin so stolz auf dich, dass du was gefunden hast, was dir Spaß macht, wo du gut drin bist und dass du das durchgesetzt hast, obwohl es so viele Vorurteile gibt, die aber meistens aus so Sachen wie Tatort, also ich meine, die meisten Menschen sehen dann irgendwelche Reportagen hier über das Rotlichtviertel, wo dann irgendwie natürlich die schlimmen Worst-Case-Szenarien vorgespielt werden oder irgendwelche dramatischen Zeitungsartikel, wo immer auf das gleiche Foto mit diesen Schuhen da, also in diesem Rotlicht und ja, haben so dieses ganz, ja, stigmatisierte Bild. Dabei ist Sexarbeit so divers, also es gibt so viele Formen und so viele, ne, Arten, wie man das betreiben kann und auch Teilzeit, Vollzeit, also, ne, und also deswegen ist es halt alles so ein bisschen, ja, vorteilsbehaftet, was die Leute so denken, aber gar nicht, weil sie es wirklich kennen, sondern einfach, weil sie das ungefragt übernehmen. Also wenn man sich mal manche Tatortfolgen anguckt oder so, ich weiß gar nicht, es gab mal so eine Liste, wie viele Prostituierte in Tatortfolgen gestorben sind. Und das ist so, ne, also immer stirbt die arme, missbrauchte Prostituierte, die irgendwie, keine Ahnung, ganz jung war und gerade irgendwie dann da so reingerutscht ist. Und ja, wie gesagt, mittlerweile sehen meine Eltern das auch sehr differenziert und ja, stehen da auch dahinter. Und das ist total schön. Deswegen, ich kann total gut mit denen darüber reden. Meine Mama ist dann auch immer so voll interessiert. Ja, und wer war das? Und wie war's? Und was hast du gemacht? Und ja, das ist echt cool.
Was sind für dich so die schönsten Erfahrungen oder weil du strahlst so sehr über deine Arbeit, das finde ich so toll, weil heutzutage haben die Leute so ein falsches Bild davon. Die denken auch, dass das ganz komische Menschen sind, die das machen, oder labile Menschen, oder keine Persönlichkeit haben, oder schwach sind, oder dazu gezwungen wurden.
Eine Frau abkriegen, oder sozial inkompetent oder fett, oder irgendwie, die stellen sich dann so den, weiß ich nicht, so, ja, Worst Case vor. Und meine schönsten, ich hatte so viele schöne Erfahrungen, es ist auch so schwer, das irgendwie, also ich mag halt besonders, das mag halt auch nicht jeder, mit Menschen wirklich so eine sehr tiefe Verbindung einzugehen. Also ich schenke meinen Kunden auch was zum Geburtstag. Ich habe sogar auch meinen Geburtstag zum Beispiel, das ist auch super schön, mit Kunden schon gefeiert. Und ich schreibe auch mit denen so, ich telefoniere auch mit denen so, das berechne ich jetzt alles nicht, aber ich habe halt Telefonate, und das ist halt so mein Konzept. Das ist halt so eine Girlfriend-Experience, also quasi so wie das Schöne von der Beziehung, aber ohne das Drama und ohne, dass du irgendwie, ja, das in dein Leben so komplett mit einbinden musst. Und das ist einfach total schön. Also das schätze ich immer sehr, wenn man merkt, wie sehr sich Menschen auf einen einlassen können, obwohl man sie vielleicht gerade jetzt beim ersten Date oder so noch gar nicht lange kennt, und wie einfach in dieser kurzen Zeit, man erlebt, wie sich jemand so sehr öffnet und fallen lässt und einfach, ja, diese ganzen schönen Gefühle. Also das ist ja auch so, wenn ich der anderen Person ein gutes Gefühl gebe, spiegelt die das zurück und es potenziert sich dann. Und dann eben noch der erotische Aspekt, das macht halt einfach, ja, so ein Gesamtkonzept aus. Und das, ist das, was ich eigentlich so grundsätzlich, daran mag. Und es ist natürlich so, klar, das Setting spielt natürlich auch noch eine Rolle. Also man ist natürlich auch in schönen Hotels, an schönen Orten, in schönen Städten, geht in schöne Restaurants, das spielt natürlich klar auch noch eine Rolle. Und ich liebe es halt auch so, dieses Fertigmachen. Also ich liebe es einfach, mich zu schminken, schöne Kleider und schöne Dessous anzuziehen. Und also das ist so mein Fetisch, Dessous, glaube ich. Ich habe so viele Dessous und ich liebe es einfach, die zu tragen. Jetzt in meiner Freizeit, ich laufe meistens ohne BH rum, irgendwie ungeschminkt und ja, in so entspannten Klamotten, und das ist dann immer so, ich weiß noch, wo Corona war, mein Mitbewohner hat dann gesagt, als ich das erste Date mal wieder hatte, so, oh mein Gott, wer ist dieser Mensch? Ich habe die letzten Wochen gedacht, ich wohne mit so einer Obdachlosen zusammen, du hattest irgendwie, keine Ahnung, eine Woche lang die gleichen Klamotten an und saß nur rum und hat irgendwie Lieferando bestellt. Und das mag ich eben auch, so, sich auch für die andere Person schön machen. Ich frage total gerne, was die so mögen, ne, welche Dessous ihnen gefallen, und dann eben so zu versuchen, genau den Typ zu treffen, den der Mann eben so, als Vorstellung hat, was er eben wirklich heiß findet oder was er wirklich anziehend findet, und das dann irgendwie versuchen umzusetzen und ihm quasi diese Version zu schenken. Und das macht total Spaß, weil dadurch kann man auch ein bisschen Rollen knüpfen.
Du wirkst aber auch, als würdest du das so gerne machen, weißt du? Da, für viele, die würden jetzt sagen so, ja, aber du gibst dem doch dann genau das, was du willst. Fühlst du dich dabei überhaupt noch wohl? Oder ich merke auch, dass du sehr tolle und kultivierte Männer triffst. Weißt du, das Privileg hat ja auch nicht jeder. Sind ja auch die Escort-Agenturen unterschiedlich, haben wir schon besprochen. Man merkt auch, dass du, die Männer haben Stil. Die Männer wissen, wie man eine Frau behandelt. Die Männer wissen, wie man mit ihr umgeht. Und dementsprechend natürlich, meistens sind es wahrscheinlich der Manager, die sind gestresst. Und natürlich will man denen auch eine schöne Atmosphäre bieten und sagen, für mich fühlt sich das so an, als hättest du mega tolles Gespür dafür, auch so wie so eine Muse zu sagen, dich zu verschenken. Weil das hat ja auch was mit Weiblichkeit zu tun, zu sagen, boah, ich verpacke mich jetzt schön und ich gebe mich diesem Mann jetzt hin. Und natürlich ist es eine Dienstleistung, natürlich wirst du dafür gezahlt, aber es ist eine schöne Dienstleistung.
Ja, ich meine, ich verstehe immer nicht, warum Leute sich denken irgendwie, es wird schlechter dadurch, nee, es wird besser dadurch. Weil dadurch ist es, Mirke hat es gerade diesen Rahmen. Man kann vorher über Sachen sprechen, die man vielleicht so, wenn man jetzt auf Tinder datet, sagt man ja, also spricht, ne, es ist was ganz anderes. Oder wenn man jetzt irgendwie, ne, weiß ich nicht, Privatleute trifft. Und vorher klärt man gewisse Sachen ab, man erschafft ein schönes Setting, es ist einfach, es sind viel festeres Drehbuch, sage ich mal, und auch das macht einen auch sicherer, man weiß, wo es hingeht, ne, der Mann hat auch nicht das Bedürfnis, irgendwie sich die ganze Zeit besser darzustellen, also manche natürlich, klar, das hat jeder mit so ein bisschen, aber nicht so dieses, ne, man öffnet sich leichter, aber man weiß, wo die Reise hingeht, man muss jetzt die Frau nicht überzeugen, sondern man weiß, man kriegt sie dann ins Bett, außer man benimmt sie total daneben, dann ist es auch nicht garantiert, aber deswegen zum Beispiel auch so Sachen, ich war mal mit einem unterwegs und ich hatte, ich war auf einer Kreuzfahrt, ich war seekrank und ich habe halt, das hat keiner erwartet, weil ich mache ja auch Pole Dance, also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich da seekrank werde, weil ich eigentlich, bin ich ein bisschen, ja, vorgefeit, aber auf jeden Fall war mir dann halt total schlecht, ich habe total viel gekotzt, ja, und dann hat er sich auch nicht hingestellt und gesagt, ja, ich habe jetzt aber dafür bezahlt, ja, also wir haben jetzt noch so viele Stunden, die wir zusammen verbringen müssen, da musst du jetzt aber dich nochmal irgendwie hier betätigen, sondern im Gegenteil, der hat dann auch, ne, also der entschuldigt sich bis heute bei mir, dass er das nicht bedacht hat, ja, und ich entschuldige, also weißt du, es ist einfach so eine liebevolle Wertschätzung gegenseitig und nicht so, ja, ich habe dafür bezahlt und deswegen musst du das und das machen und ja, das ist so dieses Vorurteil, ich meine, es ist doch auch nicht so, wenn man zu einer Massage geht und der Masseur macht es besonders gut, wenn man ihn dann dafür bezahlt, ja, dann wird es auf einmal kacke oder im Restaurant, wenn jemand, ne, da schön kocht, wird das Essen doch auch nicht schlechter, nur weil man es nicht selbst gekocht hat oder weil man dafür bezahlt hat. Also ich meine, das ist irgendwie, ich weiß nicht, warum das bei dem einzigen, ich glaube, das ist die einzige Branche, wo man das Gefühl hat, das ist hier toll, also das, ne, wenn man Geld dafür bezahlt, dann wird es irgendwie schlechter, also beziehungsweise die Leute denken müssen.
Auch so, weil du vorhin die Sus angesprochen hast, da leuchten ja meine Augen auch. Hast du das Gefühl, dass du in der Zeit enorm gewachsen bist als Frau in deiner Weiblichkeit und überhaupt in dem, was du, wie sagt man, nicht natürlich, dein Selbstwert wächst, dein Vertrauen wächst zu dir, zu deinem Körper?
Ja, auf jeden Fall. Also deswegen, ich würde es niemals ändern. Also ich bereue nichts daraus. Ja? Also weil, wie gesagt, ich habe niemals schlechte Erfahrungen gemacht. Gut, das bei der billigen Agentur, gell? Da war es jetzt, was ich erzählt hatte. Und am Anfang, ich hatte dann noch zum Beispiel Kunden, die Kokain konsumiert haben oder so, ja. Und ich weiß nicht, kennst du bestimmt auch, Männer auf Kokain können sehr anstrengend sein, also Frauen bestimmt auch, aber und das habe ich dann auch, ne, da habe ich geguckt, dass ich die auf jeden Fall aussortiere, ne. Also man, am Anfang muss man so ein bisschen Gespür entwickeln, ne, dass, ja, welche Situation, welche Kunden, also da ist auch nichts Schlimmes passiert, aber das waren dann so Dates, wo einer wollte, dass ich meine Schuhe in den Schrank stelle, als ich reinkam, damit seine Freundin das nicht mitkriegt. Und ich dachte, was zur Hölle ist hier los? Und dann, ja, habe ich gemerkt, der ist halt so drauf, obwohl die nicht da ist, hat er irgendwie die ganze Paranoia und solche Sachen. Ich möchte auch nicht, dass irgendwie so mit Drogen, das ist immer so ein Unsicherheitsfaktor, du weißt nie, was passiert. Und ich habe auch Frauen gesehen, die dann anfangen, halt jedes Mal bei der Arbeit Drogen zu nehmen und so. Und ich möchte eigentlich, ne, mit einem klaren Kopf da sein. Ich möchte da nicht irgendwie, ja, also deswegen. Aber da ist auch nichts Schlimmes passiert, sondern ich habe dann gemerkt, okay, solche Kunden, da musst du jetzt ein bisschen vorsichtiger sein, dass du die aussortierst und auch so, wo dann Leute fragen, hier, ich möchte ein bisschen Party machen, ne, such ein paar Frauen. Nee, möchte ich nicht. Aber ansonsten, ja, hat es mich unglaublich bereichert, es hat mir mehr Selbstbewusstsein gegeben und es hat mich auch feinfühliger insgesamt für Vorurteile gemacht. Weil wenn du selber erlebst, was das Bild, was die Gesellschaft hat, wie weit entfernt es von der Realität ist, ja, ich meine, bestreitet niemand, dass es das gibt, ja, und es bestreitet auch niemand, wo Prostitution illegal früher war, wo dass es dann sehr viele Zuhälter gab und das ist alles eher diesem Bild entsprochen hat, aber da sind wir nicht mehr. Und dieses nordische Modell, das ist auch so etwas Absurdes. Das ist zum Beispiel, ich finde es einfach auch alleine eine absolute Unverschämtheit, wenn ich meine Kunden angucke, keiner von denen ist irgendjemand, den man für irgendwas bestrafen könnte oder wo man sagen könnte, der hat sich daneben genommen, im Gegenteil, man sollte denen noch eine Medaille geben, weil die haben sich besser benommen als sehr viele Leute, die ich privat getroffen habe, ja. Okay. Und das ist eine Unverschämtheit, wenn sich dann da so Politikerinnen oder irgendwelche, ja, Sexarbeitgegnerinnen hinstellen und behaupten, ja, Prostitution ist Menschenrechtsverletzung. Ich denke mir so, Alter, ich habe keine Menschenrechtsverletzung erlebt und ich prostituiere mich schon ziemlich viel, also ne.
Und jetzt kannst du ja noch mitreden, weil du ja auch noch den sozialen Aspekt studiert hast. Das finde ich auch so spannend, wo du sagst, wie realitätsfern oder wie modern ist mittlerweile der Studiengang, weil du auch gesagt hast, du hast Gender im Nebenfach studiert mit dem, was wie es heute wirklich ist. Ist es, also ich habe immer das Gefühl, da gebe ich ganz ehrlich zu, ich habe immer das Gefühl, das ist noch wie im 18. Jahrhundert oder haben sie die Studiengänge mittlerweile angepasst?
Also die Gender Studies in Frankfurt, der ist sehr, es kommt drauf an natürlich, was für einen Dozent du hast, ja, aber ja. Du hast in Frankfurt ein sehr breites Soziologie- und Gender Studies-Spektrum, also du kannst da sehr frei Kurse wählen und ich habe natürlich Kurse gewählt, auch bei sehr jungen Dozenten, also zum Beispiel meine Bachelorarbeit habe ich ja auch über Sexarbeit geschrieben und die Dozentin forscht selber zur Sexarbeit, hat auch eine Freundin in Berlin, die Escort ist und so, ne, und wir konnten uns total offen da austauschen und die hat es total, hat mir total viele Unterlagen, Studien geschickt und so, ne, also deswegen muss man ein bisschen gucken, mit wem man halt und welche Themen man auch bearbeiten möchte, aber das ist eigentlich schon sehr offen und deswegen, ich hatte auch dann für meine Masterbewerbung so überlegt, okay, schreibe ich rein, dass ich meinen Master machen möchte, um eben in der Sexarbeit zu forschen, um eben wissenschaftliche Arbeiten erstellen zu können mit einem akademischen Hintergrund, jetzt nicht einfach, ne, weil das ja auch ernster genommen wird und habe erst überlegt, soll ich das reinschreiben, dass ich selber arbeite und dann hatte ich denen geschrieben, ob sie es empfehlen würden oder nicht und dann weil ich nicht so wusste, weil das ja so ein Gremium kriegt und jetzt nicht ungefähr unbedingt der Fachbereich, aber dann habe ich mir überlegt, wenn ich das reinschreibe und die lehnen das ab, dann kann ich die diskriminieren, also das wäre eine Unverschämtheit, also deswegen habe ich es aus Prinzip reingeschrieben und es wird auch genommen, also.
Das ist sehr schön, weißt du, weil man, ich habe auch immer noch dieses Bild im Kopf, dass es noch sehr, wie sagt man, also ich habe ja auch mal geforscht, gerade weil ich jetzt auch meinen Sexualtherapeuten mache in diesem Jahr und überhaupt mit Studiengängen nachgeforscht habe und da kam ich eigentlich an den Punkt und das hat mich echt schockiert, dass Deutschland eigentlich wirklich in dem Sinne, was du studieren kannst im Bereich Sexualität, ein Entwicklungsland ist. Und das fand ich echt, würdest du das auch so sagen, als du angefangen hast oder würdest du sagen, ja, wir werden schon offener und es tut sich was oder wo du sagst, nee, da muss noch so viel erfolgen?
Nee, in Deutschland, also ich bin im Moment sowieso nicht so glücklich durch die Corona-Krise mit dem Umgang hier, also auch mit der Sexarbeitbranche. Das hat mich, weil allein das schon in Hessen zu sagen, Prostitutionsbetriebe sind zu. Und,
aber der Friseur hat offen.
Ja, oder vor allem die schwulen Saunen hatten offen. Also, ne, so, hat mir ein Freund erzählt und hat gemeint, wenn er da ist, das ist schlimmer als in jedem Bordell. Das ist ja alles durcheinander. Jeder mit jedem, da wurde auch, also es war ganz am Anfang irgendwie, die waren noch offen und alle Bordelle mussten zu sein. Und dass die auch Escort-Agenturen geschlossen haben, aber dann Sexarbeit erlaubt haben, das ist so okay. Also wenn die Frau alleine arbeitet, ohne dass ich ihr helfe und sie absichere, dann ist okay. Aber wenn ich sie vermittle, dann ist es ganz schlimm mit Virus und so. Also und ich, wenn ich die Kontaktdaten sammle, weil ich das muss und eh die Banküberweisung und solche Sachen. Ne? Aber nee. Also deswegen... ja, grundsätzlich habe ich das Gefühl, in Deutschland, man hatte mal so ein, auch mit dem Prostituierten-Schutzgesetz oder mit irgendwelchen ja, neuen Regelungen oder ne, Debatten, es ist immer so ein bisschen, man will das so schön anmalen. Man hat so diese, ja, so eine Symbolpolitik irgendwie, so symbolische Handlungen, die dann so, und jetzt haben wir doch hier das und das gemacht, das heißt, wir sind jetzt alle ganz tolerant und wir sind jetzt ganz, ja, demokratisch und ganz modern und hier ist alles super. Und es wird aber dann nicht weit, also es ist, ne, wie mit dem Prostituierten-Schutzgesetz, ich meine, ja, ist eine nette Idee, so ein Gesetz zu machen, aber die Umsetzung, also sehe ich jetzt eher negative Aspekte als positive und so ist es halt mit vielen Sachen, dass es dann sich irgendjemand schön ausdenkt und das dann sagt, das und das machen wir jetzt und das ist eine super Idee und dann ist es so, aber guck mal, in der Realität, das funktioniert nicht, ich meine, auch mit dem ganzen Corona-Management, da denkt sich dann irgendjemand was, also und das ist in der Umsetzung ja total fernab, also wie die Realität funktioniert und das habe ich so das Gefühl, dass Deutschland irgendwie ziemlich groß dabei bei solchen Handlungen irgendwie das nicht so umgesetzt zu kriegen oder beziehungsweise sich nicht mal daran zu orientieren, wie die Realität wirklich ist.
Ne? Das also, ist eigentlich das Hauptproblem, weil das merken wir in der Landwirtschaft auch, da kommen Gesetze raus und du denkst, ja, hat der überhaupt irgendeine Ahnung von einem Betrieb auf dem Land? Und so ist es doch in der Sexarbeit nicht anders. Du brauchst doch nicht glauben, dass die Männer und Frauen, die sich darüber unterhalten, einmal selber in der Sexarbeit tätig waren, als Escort im Bordell, egal was, die haben wahrscheinlich das irgendwo mal in dem Buch gelesen, irgendwann mal in der Theorie, aber nie in der Praxis erlebt. Und das kann nicht funktionieren.
Ja, also das hat man ja auch gesehen. Ich meine, das sieht man ja auch jetzt in der Corona-Krise, dieses Ganze. Aber ja, ich hoffe natürlich immer, dass alles besser wird. Deswegen.
Merkst du wieder einen Aufschwung, dass du das Gefühl hast, hey, jetzt kommt es langsam wieder, jetzt wo auch die anderen Länder wieder aufmachen, du darfst wieder mehr reisen, du kannst wieder mehr raus.
Noch nicht so richtig, weil es immer noch so ist, dass viele, dann, die haben dann Corona-positiv. Ich habe irgendwie das Gefühl, es sind super viele Leute ständig Corona-positiv, die dann irgendwie in Quarantäne müssen, dann wird irgendwas abgebrochen. Ne? Das habe ich das Gefühl, das ist irgendwie noch ein bisschen angestiegen. Und ja, es ist jetzt, ich glaube jetzt mit März und dem Frühling, dann wird es auf jeden Fall wieder sehr bergauf gehen. Ja, aber im Moment würde ich jetzt noch sagen, es ist alles noch, alle sind so ein bisschen, warten noch so ein bisschen ab, weil auch viele verunsichert sind. Bezüglich Einreisebedingungen, bezüglich Quarantänebedingungen, es ändert sich ja auch ständig irgendwas. Also, ich meine, jetzt wird der Genesenenstatus gilt jetzt nur noch so viel. Jetzt hat wieder, glaube ich, irgendein Gericht gesagt, nee, das ist verfassungswidrig, jetzt gilt es für den einen so. Also,
eigentlich manchmal lächerlich, gell? Manchmal denkst du dir, was machen wir da eigentlich? Das ist ja wie wenn Männer, wenn das alle kleine Jungs sind und Mädchen und also, nein, du hast mein Spielzeug genommen, nein, ich will das einmal so haben.
Ja.
Und alle kommen damit durch.
Ja, aber deswegen, ich denke jetzt schon, dass es wieder bergauf geht und ich hoffe jetzt auch, dass wenn jetzt meine Agentur, das SEO-Management wieder ein bisschen funktioniert, dass ich dann wieder da anknüpfen kann, wo ich 2019...
Erzähl doch mal über deine Agentur. Wie kann man dich finden? Wie heißt deine Agentur?
Meine Agentur, sie hieß mal Planet Escort, jetzt heißt sie Blesscott. Also wir haben das abgekürzt und zusammengefügt und ja, ich habe auch auf meiner Seite zum Beispiel so ein Escort-Guide, so eine Unterkategorie, wo ich das Prostituierten-Schutzgesetz erkläre und einfach so Sachen, weil ich finde es wichtig, dass man sich vorher Gedanken macht über gewisse Punkte, ne, was man möchte, wie man arbeiten möchte, damit man einfach so ein bisschen ne, und da nicht da so unbedarft hineingeht, damit eben keine Grenzüberschreitung passieren können. Und ja, mir ist es immer ganz wichtig, dass ich mit denen, mit denen ich zusammenarbeite, ein sehr enges Verhältnis habe. Also ich habe auch mit vielen schon Duo-Dates gemacht. Und genau, also ich suche immer halt Frauen, mit denen ich eben ne, mich gut verstehe und wo man einfach auch ein Vertrauensverhältnis hat. Und es ist dann auch total schön, also ich habe von einer, mit der ich total gerne zusammenarbeite, dann ganz viel positives Feedback bekommen, dass sie so froh ist, dass sie mit mir das gemacht hat und ihren Einstieg gemacht hat, weil sie sich so sicher fühlt und mir auch immer alles sagen kann und Fragen stellen kann, weil ich eben ja auch selber Dates mache und viele Kunden auch selber kenne. Und dann kann ich dann natürlich vielleicht ein bisschen mehr sagen, als wenn das jetzt irgendwie jemand ist, der ja gar keine Erfahrung selber hat. Oder vielleicht auch, wenn es ein Mann ist. Also ich will jetzt nicht alle Männer verteufeln, aber vielen Frauen fällt es dann vielleicht auch schwerer, wenn es ein Mann ist, damit, also, wobei das wahrscheinlich unterschiedlich ist, aber ja, und jetzt gerade habe ich noch so ein E-Book in Planung, so einen kleinen Escort-Ratgeber, damit man einfach mal so ein bisschen gesammelte Sachen, auch Fotoshooting zum Beispiel, das ist auch so eine Sache, wo viele denken, also, was viele unterschätzen und einfach, nur so ein paar Sachen unterschätzen, glaube ich, viele, was eigentlich so noch dahinter steckt, was man beachten sollte und dass eben sowas nicht passiert, wie ne, mit der ich gesprochen habe, die dann irgendwie keinen Vertrag hat, keine, ne, und dann mit den Fotos die Probleme hat und ja, sie meinte, die Dates waren okay, aber sie hatte dann, ja, hat sich da einfach auch nicht so sicher aufgehoben gefühlt, als sie gemerkt hat, okay, irgendwas stimmt hier nicht, das kann doch eigentlich nicht so richtig sein. Und ja, genau, das ist zu meiner Agentur, deswegen ist die Agentur, ja, im Moment ne, ist sie noch klein und sie soll auch nicht zu groß werden. Ich mag nicht, wenn da so ganz viele Frauen drauf sind, weil dann ist es irgendwann einfach ein bisschen...
dann Exklusivität.
Genau, und...
Das macht dich ja auch aus, weißt du, du hast das, was du bedienen kannst und ja, zur Not kannst du sagen, ja, finde ich toll, weißt du?
Ja, weil wie gesagt, ich arbeite ja auch noch selber. Ich sage mal, irgendwann, wenn ich vielleicht nicht mehr selber arbeiten will, wobei ich da jetzt kein zeitliches Limit habe. Das ist ja auch so ein, das ist ja auch so ein Standardspruch, das kannst du aber nicht lange machen. Also wenn du aus den 20ern raus bist, dann ist vorbei, ne? Oder ne, manche denken, hier so bis 21, 25 ist schon vorbei. Also ich kenne Frauen, die sind älter als ich, sogar weitaus älter, und die verdienen sogar besser als, also, ne, deswegen, ich,
Frauen getroffen, die machen das bis weit über 60, manche steigen erst bis 75 ein, also ich sage, du bist doch, es gibt keine Grenzen in diesem Bereich, weil ich sage, Liebe hört nicht auf.
Ja, das Bedürfnis nach Nähe, ne, das Bedürfnis nach Nähe und Intimität und so, und, ja, nach Verbindung, nach sich fallen, also das bedient ja ganz viele Sehnsüchte, die eigentlich jeder Mensch hat, und die, also, mir hat letztens jemand gesagt, eigentlich habe ich die perfekte Branche, weil die Ressourcen sind unendlich. Es gibt einfach, ne, du arbeitest mit Menschen und du bedienst etwas, was so ein menschliches Grundbedürfnis ist. Und das hat einfach jeder und es wird immer wieder aufkommen. Und deswegen eigentlich ist dein Job auch riesenfest und ja, er wird niemals weggehen, weil selbst wenn sie es verbieten, dann macht man es halt in der Illegalität. Also ne, in meiner Position das schon immer. Und ja, deswegen glaube ich auch nicht, dass es weggeht, wenn man es einfach verbietet und versucht zu ignorieren. Also bin ich mir ziemlich sicher.
Wo wir gerade bei Verbieten sind, gibt es Dinge, die du in deiner Agentur gar nicht anbietest, wo du sagst, nee, das machen wir überhaupt nicht. Weil es hat ja jede Agentur so seine Sachen. Die einen machen Fetische, die anderen bieten alles an. Und es gibt Agenturen, die sagen, nee, wir haben von vornherein nur das.
Naja, natürlich ohne Kondom.
Ja, also, ja, das sollte in unserer Branche selbstverständlich sein.
Ja, aber es gibt öfter noch Anfragen und die sind dann ganz verwundert, wenn ich denen sage, also... Also ich hatte eine Anfrage, ja, und das, oh Gott, ja, das war wirklich, deswegen, ich sage jetzt keine Namen, aber ich habe ihn dann, weil er hat dann gefragt, ja, das ist dann aber alles ohne. Aber ich sage, nee, das ist nicht alles ohne. Also ganz bestimmt, hier gibt es nichts alles ohne. Und dann meinte er so, ja, dann buche ich bei Escort. Und das war die Agentur, wo ich die schlechte Erfahrung hatte, diese günstige. Und dann dachte ich so, okay, läuft bei denen ja genauso weiter, wie was ich da vor ein paar Jahren mal war. Und ja, deswegen...
Also sowas für unsere Zuschauer, die es gerade mithören, es ist im Escort ein absolutes No-Go, ohne Verhütung das zu machen oder zu sagen, ja, man macht das ohne Kondom. Oder erzähl doch mal, was ist so ein absolutes No-Go in Agenturen? Ich meine, ich glaube, Erfahrung haben wir alle damit gemacht, dass man Kunden aussparen oder dass man sagt, okay, man zieht sich die Kunden dann privat raus oder keine Ahnung.
Genau, sowas, aber...
Ich was für No-Gos waren für mich?
Also es gibt ja auch Kunden, die Frauen nach den Handynummern fragen. Und dann haben die mir auch schon gesagt, ich bin so froh, dass ich die Agentur dazwischen habe, weil dann kannst du immer auch dich vorschieben, kann sagen, nee, das mache ich nicht, ich möchte mein Verhältnis mit ihr nicht, ne, weil sie sich unwohl fühlen und sich auch dann unter Druck gesetzt fühlen, diese Nummer rauszugeben. Und deswegen, also klar gibt es bestimmt auch Frauen, die das machen, es gibt auch Frauen, die nicht zahlen und Frauen, die unzuverlässig sind und so. Und also mir ist einfach wichtig Ehrlichkeit, dass man auf einem Level zusammenarbeitet. Ich bin nicht die Chefin, wir haben ein Vertragsverhältnis, eigentlich beauftragen die mich, Arbeit für sie zu machen und bezahlen mich dafür. Und es ist nicht so, dass ich eine Weisungsbefugnis habe. Natürlich kann ich Vorgaben machen, kann sagen, das ist meine Agentur, das ist so meine Vorstellung. Aber ich kann jetzt nicht sagen, du musst das so und so machen. Und entweder kommen wir dann zusammen, wenn wir sagen, okay, das finden wir beide gut, oder wir kommen halt nicht zusammen. Aber ich bin jetzt nicht diejenige, die da irgendwie ja das Recht hat, allen irgendwelche Befehle zu erteilen. Und ja, mir ist es einfach wichtig, dass es schöne Dates sind, dass die alle zufrieden sind. Und ja, es gibt natürlich, klar, so Fetisch-Escort zum Beispiel, also es ist ja jetzt kein fetischbasierter Bereich, in dem ich arbeite. Es gibt da mal so Anfragen wie Rollenspiele oder auch mal so ein bisschen, ja, sag ich mal, ein bisschen Soft-BDSM, wo jemand sagt, oh, ich würde gerne ein bisschen, weiß ich nicht, geschlagen werden oder ein bisschen erniedrigt oder so. Und dann frage ich einfach die Frau, wie weit das für die okay ist, lass ihn das ein bisschen beschreiben. Also ich hatte zum Beispiel einen, der hat wirklich ein komplettes Skript für ein Rollenspiel geschrieben für eine. Und das, also ja, das ist so süß. Also wirklich, das wird dann auch gemeint, oh mein Gott, jetzt muss ich schon Schauspielerin werden und so mit einer kompletten Anleitung, was ich auch sagen soll, dass sie das sich schon angucken kann. Und das war dann auch okay für sie, ne? Und zwar, also hat sie gesagt, ja, okay, das mache ich. Und deswegen, ja, würde ich dir sagen, ne, so wenn du jetzt so fetisch-extrem Sachen suchst oder BDSM-extrem, da solltest du halt zu einer Domina gehen. Das sage ich dann auch immer, wenn ich so Anfragen habe, wo ich sage, da geh lieber, ne, zu jemandem, der das, ja, beherrscht. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, halt, was gar nicht gibt, ne, natürlich auch respektloses Verhalten und so. Also einfach so die Grundsachen, die eigentlich jeder Mensch im Umgang miteinander ja, schätzt, sollten einfach auch gegeben sein. Und ja, sonst halt, wie gesagt, ja, Unzuverlässigkeit, Unpünktlichkeit, einfach so die Sachen, die in den meisten Berufen halt nicht so gehen.
Ja. Würdest du sagen, dass Menschen, die in dem Bereich mal gearbeitet haben, eigentlich top sind? Also ich sage immer, weil ich meine, ich habe ja auch selber mal im HR gearbeitet und im Recruiting-Bereich und Zeitarbeit und keine Ahnung, das, ich, so sehe ich das immer wieder, dass Menschen, die in dem Bereich arbeiten, eigentlich Top-Mitarbeiter sind. Weil ich meine, was die alles lernen, würdest du das unterschreiben? Weil ich meine, wie du sagst, manche müssen sich selber vermarkten, die müssen ihre eigene Homepage machen, die haben eine Menschenkenntnis. Und also ich habe nur tolle Mädchen getroffen.
Ja. Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Und auch so das Einfühlungsvermögen, ne? Die Menschenkenntnis, auch mit Menschen umzugehen, die man eigentlich jetzt, wo man nicht direkt, also viele Menschen jetzt gerade, wenn die daten oder in, ne, solchen Konstellationen, suchen sich ja Menschen, die schon, sage ich mal, einer gewissen Wellenlänge sind, ne, und dann, ja, wird es eine Beziehung, man trifft sich mehr oder, ne, man hat eine Freundschaft, aber man trifft ja jetzt nicht auf Leute unbedingt und wird intim mit denen, die eigentlich vielleicht also ganz anders sind und ganz andere Werte haben, ganz andere Meinungen, ganz andere Ansichten, wo man sich erstmal so denkt, okay, und dadurch, dass man so sehr lernt, da toleranter zu sein, auf die andere Person einzugehen, sich darauf einzulassen, und nicht gleich das irgendwie, sich damit so konfrontiert zu fühlen, dann, ne, ich muss jetzt nicht mit meinem Kunden eine politische Diskussion vom Zaun brechen, wenn der da irgendwie eine ganz andere Meinung hat, dann versuche ich das zu verstehen und gucke mir das an, ob ich dann mir zu Hause denke, oh ja, eigentlich hat er recht, oder ob ich mir denke, oh Gott, was ein Schwachsinn, das sehe ich ganz anders, das ist ja nochmal was anderes, aber trotzdem einfach dem anderen Menschen Respekt gegenüber zu, also, ja, entgegenzubringen und zu sagen, ich höre mir deine Meinung an und ich nehme das erstmal an und ich, ne, gehe auf dich ein, das lernt man halt extrem. Und ja, deswegen glaube ich, ist man dann auch sehr gut geeignet, eben auch, ne, in anderen Bereichen zu arbeiten und kann mit diesen Fähigkeiten da eben auch ja, sehr viel Positives bewirken. Und ja, deswegen stimme ich dir dazu.
Wenn du die Branche revolutionieren könntest, was würdest du dir wünschen?
Was ich mir wünschen würde, dass die Stigmatisierung weg ist, würde ich mir wünschen. Und ja, das würde ich mir wünschen. Eigentlich, das reicht, weil ich finde, alle Probleme kommen eigentlich daher, weil ohne Stigmatisierung würde ganz anders damit umgehen. Und ich würde mir wünschen, dass der Gesetzgeber nicht nur ein Prostituiertenschutzgesetz sich ausdenkt und sagt, es ist jetzt legal und wir müssen, halt, die haben Recht und wir schützen das, sondern dass er sich auch so verhält und nicht das noch reproduziert, weil allein das Prostituiertenschutzgesetz sich anzugucken, die Art, wie das geschrieben ist, wie das ist so abwertend. Und das unterstellt, man fühlt sich so, wenn man das liest, okay, ich bin nicht zurechnungsfähig, deswegen muss ich jetzt zu dieser Beratung, ja.
Weißt also, du, wie mir das immer vorkam, als ich das erste Mal gelesen habe und mir auch mal mich nicht registriert habe, habe ich schon gedacht, ey, wo sind wir? Sind wir im 18. Jahrhundert auf dem Viehmarkt oder was? Was bin ich denn? Ja. Bin ich eine Kuh oder was?
Ja, ich finde, man hätte zum Beispiel Beratungsangebote für Frauen, die es wirklich wollen, dass man die Stellen einrichtet und nicht, dass man jeden dahin schleift, der irgendwie, also was sollen die mir denn erzählen? Und außer, dass sie Geld dafür kriegen und ich so ein Stempelchen. Aber das würde ich mir einfach wünschen, dass der Gesetzgeber dafür sorgt, dass es eben auch, also dass er das Gesetz auch ausführt, also oder das, was er mit dem Gesetz ausführen möchte oder was er vermeintlich ausführen möchte, die Frauen zu schützen und dass er dafür einsteht, dass es ein legaler Beruf ist, also der zu akzeptieren ist. Aber wenn jetzt zum Beispiel, ne, also selbst auf dem Ordnungsamt Leute sehr, sag ich mal, hurenfeindliche oder prostitutionsfeindliche oder, ja, ne, das nächste Wort man auch mal nimmt, Erfahrungen machen oder so Sachen, da wollen sie nicht was anderes machen, sie sind doch Deutsche, sie sind doch gebildet, sie können doch auch was anderes, sie müssen das doch nicht machen. Ich möchte das machen, können Sie mir bitte einfach meinen Stempel geben? Ne, das ist vielleicht nett gemeint, aber das würde ich mir halt wünschen, weil ich glaube, das würde sehr viel verändern, weil dann auch sehr viele Frauen sich mehr bewusst sind, dass sie Rechte haben und nicht dieses Schamgefühl haben, weil ich glaube, auch mit vielen, wenn dann was auf der Arbeit passiert, diesen Weg zu gehen, wenn du nicht geoutet bist, du musst zur Polizei. So, dann stell dir vor, du sitzt da mit zwei Polizisten im Raum oder mit einem oder ne, vielleicht und musst denen erstmal erklären, ja, mir ist das und das passiert. Ach, sie sind Prostituierte, das ist alles, was bei ihrer Arbeit passiert. Dann ist es erstmal so, ne, musst du erstmal quasi beweisen, dass nur weil du Prostituierte bist und dafür bezahlt wurdest, kannst du trotzdem vergewaltigt oder missbraucht werden. Und dann wird dieser ganze Weg, das durchzustehen, das, dann denken sich viele, okay, fuck it. Also weißt du, weil sie ja dann auch nicht
geoutet. Die fangen gar nicht erst zur Polizei, weißt du? Die fangen erst gar nicht an, weil da hast du schon wieder den Stempel auf, so quasi, oh, es war ja klar, dass ihnen das passiert in ihrem Job. Und aber was hatten sie denn wieder an? Das war das allererste, was man hört, egal ob vergewaltigt bist, ob du Stalking bist, ja, aber das wussten sie doch. Sie sind doch eine starke Frau, dann hätten sie halt ihre Grenzen zeigen müssen. Wo du dir denkst, so, danke fürs Gespräch. Kein Wunder, dass niemand irgendwo die Hilfe aussucht, weil du irgendwie auch nicht für voll genommen wirst.
Ja, genau, ja. Das schwingt halt immer noch so ein bisschen mit. Ich meine, und das, klar ist es so, der Escort ist nochmal so, deswegen sind wir auch die Privilegierten, die nichts zu sagen haben, weil wir haben ja gar nichts mit den anderen zu tun. Das ist ja was ganz anderes, wird immer so dargestellt. Ne? Und dann, als wäre das die bessere Prostitution. Ich habe auch schon Leute getroffen und die haben mich gefragt, was ich arbeite, habe ich gesagt, Prostituierte. Und dann sagen die so, okay, krass, ja, und wie machst du das so? Ich meine, naja, ich arbeite im Escort. Ach so, ja, dann ist das aber gar keine richtige Prostitution. Doch, das ist richtige Prostitution. Nee, aber das kannst du nicht vergleichen mit dem Bordell, weil das ist ja, weil da ist es ja bla bla bla, bla und gezwungen, ne? Aber du machst es ja dann noch wenigstens so ein bisschen frei. Also, wenn die versuchen das dann so zu relativieren und ich denke mir so, nee, Leute, das ist alles die gleiche Branche und damit seid ihr das Problem, weil ihr so tut, als die müssen wir nicht respektieren. Das sind die dreckigen Huren, die das und das machen, ne? Also, weißt du, das ist dann so, ja, so eine Doppelmoral. Und deswegen sage ich auch ganz oft, dass ich Prostituierte bin und nicht, ich bin Escort, weil irgendwie dann, ne, mit diesem Escort gleich wieder alle so, ja, das ist noch die schöne Prostitution. Und ja, das finde ich halt, ist irgendwie sehr giftig für die Gesellschaft, weil sich dann eben gerade auch die Frauen, die vielleicht irgendwie, weiß ich auch nicht, auf dem Straßenstrich arbeiten oder so und sich dann Hilfe suchen, die fühlen sich dann schon gleich, als wären sie irgendwie, ne, man fühlt dann immer so gleich diesen Blick der Menschen irgendwie so auf einen herab.
Minderwertiger, als wäre der eine Beruf minderwertiger als der andere, obwohl es beides, es ist ja alles Sexarbeit, egal ob du jetzt Tantra dazu zählst, ob du den Erotikmodell dazu zählst, die Stripperin dazu zählst, ob du ja, Sexcoaching machen, sie sich jetzt nicht sicher, inwieweit es wo reinfällt, weißt du, das ist, bist du auch noch in der Grauzone, aber selbst da denkst du dir, Leute, wir sind doch alle gleich, letzten Endes sind wir alles Menschen und uns vereint eines, wir kommen als sexuelle Wesen auf die Welt und nicht mit Amazon und auch nicht mit dem Storch.
Das war nicht Zellteilung. Ja, also das ist halt, glaube ich, so ein Hauptproblem einfach. Das ist dann auch immer, also ich meine, das muss ich sagen, das ist wirklich ein Vorteil der Corona-Krise, die Vernetzung. Also ich habe eine ganz starke Vernetzung erlebt innerhalb der Branche, auch Betreiber. Also ich hatte auch viel Kontakt mit Bordellbetreibern. Ich bin in so einer Rotlichtbetreibergruppe auf Facebook und sich da auszutauschen, sich da ne, Hygienekonzepte, mir wurden Hygienekonzepte geschickt und solche Sachen. Also wir haben uns ganz stark vernetzt, hatte ich das Gefühl. Also auch Independent Woman mit Agenturen. Also jeder, vorher war es immer so ein bisschen jeder so gegen jeden, hatte ich das Gefühl. Es ist vielleicht bei manchen noch so, aber jetzt habe ich so das Gefühl, man hat so gemerkt, okay, wir sitzen alle in einem Boot. Egal, ob du Escort bist, egal, ob du das bist, egal, ob du das bist, du wirst trotzdem von der Gesellschaft gleich behandelt und eben dann wirst du dann einfach beschnitten und du wirst dann als Superspreader oder whatever bezeichnet. Und dadurch sind mehr Strukturen gewachsen, die halt ja ein größeres Netzwerk, ein stabileres Netzwerk erschaffen haben. Und das hat mir sehr viel Hoffnung gegeben und das hat mich auch sehr motiviert, mehr zu machen, weil ne, vorher war das so, dass immer dieser Satz, ja, du bist privilegiert und so, ne, deswegen bist du ein Ausnahmefall und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht, ne, ja, halte ich mal lieber die Bälle flach. Aber dann habe ich mir gedacht, genau, ich bin privilegiert und deswegen kann ich mich äußern und nicht, weil ich privilegiert bin, habe ich kein Recht, mich zu äußern, ja. Und deswegen fand ich das so wichtig und das, ja, deswegen mache ich auch gerne so Sachen wie jetzt mit dir, weil ich es einfach wichtig finde. Und gerade, ich war auch 2020 in Amsterdam im Rotlichtviertel. Die hatten da offen, im Mai, Juni war das so. Und da habe ich so eine Rotlichtführung gemacht mit einer, die schon da ganz lange gearbeitet hat. Und jetzt mache ich nur noch so Führung und gibt für Gender Studies an der Uni Kurse. Und die hat mir halt auch erzählt, dass so wichtig ist, dass Leute sich einsetzen, weil auch die ganzen osteuropäischen Frauen so Angst haben, dass irgendjemand das rausbekommt, dass irgendwas auf Social Media kommt, weil ja heute alles so vernetzt ist, dass sie lieber gar nichts sagen. Und dass es deswegen so wichtig ist, dass diejenigen, die es können, das machen. Und dann war ich zum Beispiel auch auf der Demo Öffnet die Bordelle in Frankfurt, weil, also es jetzt, betrifft mich jetzt nicht direkt, und ich konnte ja selber arbeiten, meine Agentur war zwar zu, aber ich konnte ja selber arbeiten. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, okay, es werden aus den Bordellen erstens, ne, viele Frauen sind nach Hause gefahren und da werden nicht viele Leute stehen. Und dann habe ich mich dahingestellt und habe das unterstützt. Und das finde ich halt super wichtig, und dass man sich nicht so spalten lässt, ja, von irgendwelchen Prostitutionsgegnern, die einem dann erzählen wollen, ja, man sei zu privilegiert.
Das hast du mega schön gesagt, Irina. Erstens mal nochmal vielen Dank, dass du da warst bei mir. Ich hatte mega Spaß. Ich glaube, ich könnte noch stundenlang mit dir so quatschen. Ja. Aber es ist wichtig, weißt du? Und deswegen habe ich auch angefangen, diese Arbeit zu machen, um überhaupt mal aufzuklären und zu sagen, geht raus, Leute. Also auch wenn dein E-Book draußen ist, kein Problem, wir setzen uns nochmal zusammen, dann promoten wir dein E-Book dafür, um einfach wirklich, ja, mehr Bewusstsein dafür zu schaffen. Weil ich sage,
besser. Mehr Sichtbarkeit einfach.
Ja, mehr Sichtbarkeit. Ich sage, wir brauchen einfach ein anderes Marketing dafür.
Ja, und die Prostitution braucht ein neues Marketing-Konzept.
Ja, ist wirklich so. Ja, wird schon noch was kommen, meine Liebe. Danke dafür. Möchtest du noch was sagen?
Nee, eigentlich nicht. Vielleicht auch noch, möchte ich noch sagen, dass man niemals versuchen sollte, die Erwartungen der Gesellschaft oder von anderen Menschen zu erfüllen, sondern dass es super wichtig ist, seine eigenen Erwartungen zu erfüllen, weil man am Ende des Tages mit sich selbst leben und sterben wird und damit im Reinen sein muss. Und dass man dann sehr viel glücklicher und befreiter lebt, wenn man erstmal angefangen hat, nicht die Erwartung von anderen zu erfüllen.
Hast du sehr, sehr schön gesagt. Danke dafür.
Ja, danke dir.
Hallo, du wundervolles Du, und schön, dass du so lange zugehört hast. Es hat mir mega Spaß gemacht, die wundervolle Irina Lefay im Interview zu haben. Und ich habe alle Links nochmal unter die Folge gesetzt, damit du sie auch anschreiben kannst und falls du sie buchen möchtest und mehr über sie erfahren möchtest. Und lass mich doch sehr, sehr gerne mal wissen, wie dir diese Interviewreihe gefällt. Ob du sagst, wow, das finde ich cool, Anja, mach mehr damit. Lass mir doch auch sehr gerne eine Bewertung da in meinem Podcast und ein Like und Kommentare und was du darüber denkst und fühlst oder ob du noch mehr wissen willst, ob wir zu einem Thema noch tiefer einsteigen sollen, und dann werden wir das sehr, sehr gerne für weitere Folgen planen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz wundervollen Tag und bis ganz bald. Pieti, deine Anja.